Wir haben einige von euch am Ende des Gottesdienstes zu mir gesagt, dass die Predigt über Philipper 4, Verse 4 bis 7, Anweisungen zu einem entspannten Lebensstil genau in ihre Lebenssituation hineinpasste. Erinnert ihr euch noch, was so die drei Hauptgedanken der Predigt von letztem Sonntag waren? Wie lauteten diese drei Anweisungen aus Gottes Therapieplan zu einem entspannten Leben? Da war also als erstes diese Aufforderung, sich an Gott zu erfreuen. Philipper 4, Vers 7. Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch im Herrn alle Zeit. Ein Bruder, mit dem ich mich letzte Woche getroffen habe, sagte mir, dass er am liebsten bei diesem ersten Punkt in die Predigt hineingefragt hätte: Johann, wie soll das gehen? Sag mir doch, wie soll ich mich freuen? Meine Gefühle gehen in eine ganz andere Richtung. Wie funktioniert das praktisch? Vielleicht ging es auch noch anderen so. Die hörten, dass es unsere Pflicht und unser Vorrecht ist, uns an Gott zu freuen. Ja, dass wir eigentlich täglich uns für diese Freude entscheiden müssen. Paulus erwähnt dann, dass unsere Freude am Herrn auch seine Auswirkungen nach außen hin hat. Das war dann diese zweite Anweisung, nämlich freundlich zu sein, erinnert ihr euch noch, im Umgang mit allen Menschen. Und schließlich folgt dann diese dritte Aufforderung, und zwar aus Sorgen ein Gebet machen. Wow, ihr seid echt gut. Nun wissen wir alle, es gibt tausend Dinge, um die wir uns Sorgen machen könnten. Sorgen, sie versuchen uns gefangen zu nehmen, uns zu entmutigen, uns zu erwürgen. Und auch das ist letztlich eine Frage der Entscheidung. Ich kann mich jeden Tag neu entscheiden, Gott zu vertrauen, egal was kommt, und alle meine Sorgen im Gebet abgeben oder mich eben zersorgen bis zum Krankwerden. Darum ging es also letzten Sonntag in der Predigt. Nun wäre es sicherlich spannend zu hören, welche Lernerfahrungen ihr mit diesem Wort aus Philipper 4 ganz praktisch in dieser letzten Woche gemacht habt. Konntet ihr euch an Gott erfreuen? Habt ihr eure Sorgen in ein Gebet voll Dankbarkeit verwandeln können? Gab es diese Momente, wo ihr loslassen und in Gottes Gegenwart total entspannen durftet, weil sein Friede über eure Gedanken wachte und euer Innerstes erfüllte? Wer hat das diese letzte Woche so erfahren? Ich würde mich auf ein Handzeichen freuen. Doch ein paar. Nun, um ganz ehrlich zu sein, die Anwendung meiner letzten Predigt war für mich diese letzte Woche eine riesen Herausforderung. Es war fast so, als würde Gott nach dieser Predigt es zulassen, dass der Feind mich so richtig ins Visier nimmt und seine vergifteten Sorgenpfeile auf mich los dass der seine vergifteten Sorgenfall auf mich losschießen darf. Wisst ihr, da gibt es manchmal so in diesen historischen Filmen, wo noch mit Pfeil und Bogen geschossen wird. Wenn die dann schießen, dann kommen so eine ganze Menge von Pfeilen, ja, auf den einen zu. So habe ich mich zum Teil gefühlt. Eine ganze Welle von zweifelnden Gedanken, Ängste und Sorgen versuchten mich zu überschwemmen. Mir wurde nochmal so richtig bewusst, welch ein gefährlicher Job das Predigen ist. Das ist wirklich ein ganz gefährlicher Job, wofür es keine Gefahrenzulage gibt. Ist wirklich so. Denn da verkündigt man die Wahrheit Gottes, und manchmal habe ich so den Eindruck, je gewissenhafter und genauer man sie verkündet, desto heftiger wird man angegriffen, weil der Feind will einen demoralisieren, entmutigen und letztlich einen anklagen, du schaffst es nicht zu leben, was du predigst. So ging es also mir zumindest letzte Woche. Mit dem Anwenden dieses Bibelwortes. Freue dich alle Zeit, sei freundlich zu allen Menschen, mach aus Sorgen ein Gebet. Und da predigt man am Sonntag über dieses sehr wichtige, lebensnotwendige Wort. Und am Montag steht man selber unter Attacke und wird herausgefordert, es täglich, vielleicht stündlich anzuwenden. Nun, in dem Abschnitt, den wir heute noch betrachten wollen, aus dem Philipperbrief für unsere Gäste, sei es gesagt, wir sind immer noch dabei, da fortlaufend aus dem Philipperbrief zu predigen am Sonntag. Diesen Abschnitt, den ich umschrieben habe mit dem Satz Korrektur unserer Perspektive, da fügt Paulus noch zwei Übungen hinzu, die uns helfen können, sorglos zu bleiben. Lass uns die Verse 8 und 9 aus Philipper 4 lesen. Ich sehe in diesen zwei Versen nicht ein für sich stehendes isoliertes Thema, sondern eines, das im Zusammenhang steht zu den vorherigen Anweisungen. Da schreibt der Paulus, und noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein, unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Hier haben wir also die Aufforderung, unsere Gedankenwelt, ja unser Inneres zu füllen mit guten Dingen und Gedanken. Wir sollen also nicht nur unsere Sorgen im Gebet abgeben, sie loslassen, sondern dann auch unsere Perspektive korrigieren und uns auf das Positive, auf das Gute fokussieren. Fokussiert euch auf das, was gut und positiv ist. So kann man Vers 8 hier zusammenfassen. Wenn ihr sorgenfrei und entspannt, gelassen leben wollt, dann füge ich noch dieses eines hinzu, schreibt Paulus, nämlich richtet eure Gedanken auf das, was wahr und achtenswert und gerecht und rein und unanstößig ist und allgemeine Zustimmung verdient. Damit sollt ihr euch beschäftigen, mit dem Guten, dem Positiven, mit dem Liebenswerten und Lobenswerten. Nun, ich bin sicher, dass sogar unsere Psychologen in unseren Tagen Paulus hier recht geben würden. Negative Gedanken wirken auf die Seele zerstörerisch. Wenn man seine Gedanken auf das Gute, auf das Positive richtet, kann man eben aus diesem Sorgensog eher herauskommen. Im Grunde werden wir hier aufgefordert, über all das nachzudenken, was zu einem gesunden Geistesleben gehört. Darauf sollen wir unseren Fokus setzen. Und in Vers 8 zählt Paulus 6 Dinge oder Tugenden auf, auf die wir uns konzentrieren sollen. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr sind. Wahr oder wahrhaftig bedeutet hier das Gegenteil von unehrlich und unzuverlässig. Ich richte meine Gedanken auf das, was wahr ist, wenn ich zum Beispiel mich mit dem Wort Gottes beschäftige, wenn ich darüber nachsinne, was Gott in seinem Wort sagt, wenn ich mich mit seinen Maßstäben beschäftige, mit seinen ethischen Richtlinien, mit seinen guten Gedanken oder wenn ich bestimmte Psalmen oder Gebete aus dem Wort Gottes lese, dann fokussiere ich mich auf das, was wahr ist. Denn das Wort Gottes ist absolut zuverlässig und wahr. Ich kann aber auch meine Gedanken auf die Dinge, die wahr sind, in meiner Kommunikation richten. Denn Epheser, schreibt der Paulus in Epheser 4, Vers 25, darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Ganz praktisch kann das so aussehen, dass ich mich gedanklich nicht damit beschäftige, was andere über andere sagen oder gesagt haben, sondern dass ich bewusst, ich sag's mal so, hingehe und das Licht in der Gerüchteküche ausschalte und mich nicht beteilige bei diesem ganzen Tratsch, bei diesem ganzen Austausch von negativen Gedanken und Informationen. Ich will mich auch bei dem, was ich höre und was andere reden, nicht in den Sog des negativen Denkens hineinziehen lassen. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr sind und achtenswert sind. Das Wort achtenswert, oder man kann es auch übersetzen, ehrbar, bezieht sich auf das, was Respekt verdient, was ehrlich und sittlich ist. Und es beschreibt im Grunde das Gegenteil von vulgär und profan. Wir sollen also darüber nachdenken, was es wert ist, bestaunt und bewundert zu werden, was ehrbar ist, was den Respekt verdient. Und dann erwähnt Paulus drittens den Begriff gerecht. Gerecht ist das, was den Maßstäben Gottes entspricht, denn Gott selbst ist gerecht und er liebt Gerechtigkeit. Lesen wir immer wieder im Wort Gottes. Als nächstes erwähnt er das Wort rein. Und das bezeichnet eigentlich moralische Integrität. Richte deine Gedanken auf die Dinge, die rein sind. Im Grunde ist das ein Appell, darüber zu wachen, dass unsere Gedankenwelt nicht verunreinigt und befleckt wird mit unmoralischen Dingen, mit unmoralischen Bildern. Der Begriff hier schließt sexuelle Reinheit ein, aber auch ganz allgemein moralische Reinheit. Wir sind also herausgefordert, über unser Kopfkino zu wachen. Es eben nicht zuzulassen, dass unreine, unzüchtige Gedanken unser Inneres vergiften. Das bedeutet ganz praktisch in unserer Zeit vielleicht mal den Fernseher oder den Computer auszuschalten oder darauf zu achten, welchen Klick man da macht, wenn man diese Maschine anhat. Ich will mich nicht verunreinigen mit irgendwelchen Informationen oder Bildern, die meine Seele dann vergiften. Das nächste Wort in dieser Aufzählung von Tugenden ist das Wort unanstößig oder liebenswert und es umschreibt alles Bewunderungswürdige, alles Schöne, was einen erfreut. Ja, eigentlich beschreibt es ein Verhalten, was den Frieden fördert und Konflikte vermeidet. Und dann sollen wir unsere Gedanken auf das richten, was allgemeine Zustimmung verdient oder wie manche hier auch übersetzen, was wohllautend ist. Ein Begriff, der nur hier im Neuen Testament erscheint und der bezeichnet eigentlich alles Positive, Aufbauende im Gegensatz zum Negativen und Zerstörerischen. Und dann fasst Paulus diese Aufzählung noch einmal zusammen mit dem Satz: Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Wenn es irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, damit sollen wir unser Herz und unsere Gedanken nähren und füllen. Also, warum ist das so wichtig, sich auf das Gute, auf das Positive zu fokussieren? Nun, es ist wichtig, denn wie der bekannte christliche Philosoph Francis Schaeffer sagte, wie ein Mensch denkt, so ist er. Das heißt, womit wir uns beschäftigen, worüber wir nachdenken, das wird uns prägen. Sehe einen Gedanken und du erntest eine Handlung. Heißt es doch so schön in einem Spruch. Eine auf das Gute und Positive ausgerichtete Denkweise wird auch unser Verhalten beeinflussen und verändern. Rechtes Leben ergibt sich aus rechtem Denken. Wenn das Gedankenleben eines Menschen rein ist, dann wird auch sein Leben rein sein. Wenn aber jemand dagegen ein Brunnen der Bitterkeit und des Misstrauens und der Unreinheit und Unwahrheit und Verderbnis ist, dann kann man sicher sein, dass der Bach, der daraus hervorgeht, ebenso bitter und trüb und misstrauisch und ungenießbar ist. Richte also deine Gedanken auf das, was gut und positiv ist. Richte sie letztlich auf Jesus. Denn alle diese Tugenden, diese Adjektive, die Paulus hier aufzählt, wahr und achtenswert, gerecht, rein, unanstößig, wohllautend, finden wir in unserem Herrn Jesus Christus. Man kann keine destruktiven, negativen Gedanken hegen und gleichzeitig an den Herrn Jesus denken, an seine Schönheit, an das, wer er eigentlich ist und wie er ist. Was dich auch bedrücken mag, wie schlimm deine Situation für dich auch aussehen mag, oder wenn die verzweifelte Frage dich quält, warum Gott dies oder jenes überhaupt zulässt, wende dich bewusst positiven, guten Gedanken zu. Ich bin sicher, das wird dir das Durchhalten erleichtern. Als letzte Woche diese ganzen Sorgenpfeile so über mich schwebten. Der eine oder andere mich traf. Da habe ich auch diesen Vers 8 aus Philipper 4 gelesen und mir gesagt, okay, Johann, jetzt musst du dich auf das fokussieren, was du weißt, dass es wahr ist, dass es gut ist, was du eigentlich weißt und 100-mal schon gepredigt hast. Und dann habe ich dieses weiße Blatt Papier genommen und eine Aufstellung meiner aktuellen Sorgen gemacht und dann bewusst jede einzelne ersetzt und irgendetwas, das viel wahrhaftiger und reiner und liebenswerter war, was es wert war, dass man Gott darüber lobte und dankte, hingeschrieben. Und dann stand daneben den Sorgen, zum Beispiel um meine Kinder, der Satz: Gott liebt sie mehr, als ich sie lieben kann. Er wird für sie sorgen. Oder neben den Sorgen um meine Gesundheit: Gott, du bist mein Arzt. Und so weiter. Und ich finde das eine gute Methode, dieses Bibelwort anzuwenden, statt mich auf die Sorge zu konzentrieren, mich eben auf das Gute und Positive zu fokussieren. Wenn wir das tun, dann lässt der Druck nach und die Last wird leichter und der Friede kehrt zurück. Also nochmal, warum ist also die Sorge ein solcher Feind der Freude? Was macht sie zum Freudenkiller? Und ich denke, die Sorge zwingt uns dazu, uns auf die falschen Dinge zu konzentrieren. Sorgen sind negative Gedanken, die uns verführen, dass wir uns auf das konzentrieren, was alles Schlechte passieren oder sein könnte. Kenne diesen Satz? Natürlich kennt ihr ihn. Was wäre, wenn? Das ist die dauernde Versuchungsfrage der Sorge. Was wäre, wenn meine Kinder auf die falsche Bahn geraten? Was wäre, wenn ich Krebs bekomme, wie meine Mutter oder mein Onkel? Was wäre, wenn ich meinen Job verliere? Was wäre, wenn unser Land islamisiert wird? Was wäre, wenn? Statt auf die sicheren Segnungen Gottes, die er uns heute schenkt, zu achten, die doch so reichlich und so beständig immer wieder da sind, sorgen wir uns um die ungewissen und die noch nicht bekannten Dinge von morgen. Und liebe Geschwister, jedes Mal, wenn wir uns gedanklich mit diesen vielen Was-wäre-wenn-Dingen beschäftigen, wenn wir uns Sorgen machen um die nicht voraussagbare Zukunft, verpassen wir es voll und ganz, in der Gegenwart zu leben. Und wir nehmen die Dinge nicht mehr richtig wahr. Letzte Woche las ich auch eine Geschichte, die das versucht ein bisschen anschaulich zu illustrieren. Die Geschichte handelt von einem Papagei. Nach mehr als 40 Jahren Ehe starb der Gatte einer Frau ganz plötzlich. Einige Monate lang saß sie alleine in ihrem Haus. Die Rollläden waren heruntergelassen und die Tür abgeschlossen. Schließlich fasste sie doch den Entschluss, irgendetwas aus ihrer Situation zu machen. Die Einsamkeit drohte sie allmählich zu töten. Und so erinnerte sie sich daran, dass ihr Gatte einen Freund gehabt hatte, der eine sehr schöne zoologische Handlung besaß. Irgendein Tier könnte vielleicht ein guter Gesellschafter für sie werden. Und so fuhr sie eines Nachmittags dort vor und schaute sich das Angebot an. Da gab es Hunde, Katzen, Goldfische, sogar Schlangen. Nichts schien so ganz das Richtige zu sein. Und so erzählte sie dem Geschäftsinhaber, dass sie ein Tier haben möchte, das ein richtiger Kamerad für sie sein könnte. Fast so wie ein anderer Mensch, mit dem man im gleichen Haus wohnte. Dem Mann fiel plötzlich einer seiner preisgekrönten Papageien ein. Und so zeigte er der Dame den bunten Vogel. Spricht er? Fragte sie. Ah, oh, natürlich. Er ist eine richtige Plaudertasche. Jeder, der hier hereinkommt, ist erstaunt über die freundliche Art und das umfangreiche Vokabular, das er besitzt. Gebongt. Sie kaufte den teuren Papagei und brachte ihn in einem großen Käfig nach Hause. Endlich hatte sie wieder einen Gefährten, mit dem sie reden konnte und der ihr auch Antwort geben würde. Das war perfekt. Doch dann tauchte ein Problem auf. Eine volle Woche verging, ohne dass der Vogel auch nur ein einziges Wort sagte. Bei seiner Besitzerin löste das verständlicherweise Sorge aus. Und sie machte sich wieder auf den Weg zur Tierhandlung. Wie geht es dem Papagei? Der plappert ganz schön, was? Sagte der Tierhändler. Nicht ein einziges Wort. Ich habe bisher noch keinen Ton aus ihm herausgebracht. Und das macht mir echt Sorge. Haben Sie letzte Woche, als Sie den Papagei mitnahmen und einen Käfig besorgten, auch einen Spiegel gekauft? Spiegel? Nein, ein Spiegel ist nicht im Käfig. Nun, da könnte das Problem liegen. Ein Papagei braucht einen Spiegel. Es ist komisch, aber wenn ein Papagei sich selbst ansieht, fühlt er sich sofort wohl. Er wird dann ganz bald sprechen beginnen. Also kaufte die Dame einen Spiegel, brachte ihn im Käfig an. Die Zeit verging. Es passierte immer noch nichts. Jeden Tag sprach die Dame mit dem Vogel, aber kein einziger Pieps kam als Erwiderung. Schließlich sprach sie stundenlang auf ihn ein. Der Papagei verharrte in Schweigen. Eine weitere Woche verging, ohne dass der Vogel einen Laut von sich gab. Jetzt war die Dame ernsthaft verärgert. Der Papagei spricht einfach nicht, erklärte sie dem Geschäftsinhaber. Ich bin allmählich wütend, all das viele Geld, der Spiegel und immer noch nichts. Sagen Sie, hatten Sie auch eine kleine Leiter im Käfig anbringen lassen? Eine Leiter? Nein, ich wusste nicht, dass das nötig wäre. Und dann wird er wirklich sprechen, wenn da eine Leiter ist? Nun, es wird wie ein Zauber wirken. Der Papagei wird in den Spiegel schauen und ein bisschen auf der Leiter auf- und abturnen. Und dann wird es nicht lange dauern. Sie werden überrascht sein, was Sie dann hören werden. Glauben Sie mir, es liegt sicher an der Leiter. Nun, die Dame kaufte die Leiter und brachte sie neben dem Spiegel im Käfig an. Und dann wartete sie 7, 8 Tage. Furchtbar, es war immer noch nichts zu hören. Warum spricht er bloß nicht? War alles, was sie noch denken konnte. In Tränen aufgelöst, erschien sie wieder im Laden. Die gleichen Klagen wie vorher. Der Vogel spricht kein Wort. Haben Sie eine Schaukel für den Papagei? War nun der letzte Versuch des Tierhändlers. Eine Schaukel? Nein! Ich habe einen Käfig, einen Spiegel, eine Leiter. Ich dachte, das wäre alles Notwendige. Ich hatte keine Ahnung, dass ich auch noch eine Schaukel brauchte. Naja, vielleicht sollten Sie das auch noch probieren. Ein Papagei muss sich vollständig zu Hause fühlen. Er schaut gern in den Spiegel, turnt ein bisschen rauf und runter auf der Leiter und im Handumdrehen sitzt er dann auf der Schaukel und hat einen Riesenspaß. Also, ich habe das schon oft erlebt, dass Papageien gewöhnlich reden, wenn sie auf einer Schaukel sitzen. Die Dame kaufte eine Schaukel. Sie befestigte sie an die höchste Stelle im Käfig, in der Nähe der Leiter, und schmeichelte dem Papagei so lange, bis er erst auf die Leiter und dann auf der Schaukel saß. Doch alles half nichts. Es blieb beim absoluten Schweigen des Vogels. Auch die nächsten 10 Tage kam kein Laut aus dem Käfig. Wütend rauschte die Dame diesmal in die zoologische Handlung. Sie kochte regelrecht vor Aufregung. Der Ladenbesitzer kam mir schon an der Theke entgegen. Was macht der Papagei? Ich wette, er ist tot. Mein teurer Vogel ist tot und liegt im Käfig auf dem Boden. Das kann ich einfach nicht glauben. Ich bin direkt geschockt. Hat er überhaupt niemals irgendetwas gesagt? Ja. Allerdings, er hat tatsächlich am Schluss noch gesprochen, als er dort lag und die letzten Atemzüge ausstieß, kam mit ganz schwacher Stimme noch heraus. Gab es denn in dem Geschäft überhaupt nichts zum Fressen für mich? Ich hoffe, ihr könnt euch merken, was diese lange Geschichte eigentlich illustrieren will. Es gibt kein schlimmeres Gift für die Freude als die Sorge. Wenn wir uns auf die falschen Dinge fokussieren, wenn wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf die falschen Dinge lenken, dann bringt uns die Sorge dahin, dass wir unser Leben nach falschen Zielen ausrichten. Wir leben eigentlich am Leben vorbei. Und ich denke, Gott ist darüber bekümmert. Und deshalb fügte Paulus hier noch diesen Gedanken hinzu. Da ist noch etwas. So scheint es ja, dass er hier das so sagt. Übrigens, da ist noch etwas, Geschwister, was ihr beachten solltet, wenn es um dieses Thema geht. Richtet eure Gedanken auf die Dinge, die gut und positiv sind. Das Wahre, das Reine, das Gerechte, das Liebenswerte. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Setzt euren Fokus auf die richtigen Dinge. Und dann fügt er noch in Vers 9 hinzu, und das ist das Zweite, was wir hier noch sehen in diesem Text, folgt meinem Vorbild. Für uns allgemein formuliert, folgt mutmachenden Vorbildern. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an der Botschaft, die euch verkündet worden ist und ihr angenommen habt, lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Für die Philipper war Paulus das Vorbild. Von ihm hatten sie das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus, dem Erlöser, gehört. Er hatte ihre Gemeinde gegründet. Und auch jetzt im Gefängnis war Paulus ein großartiges Vorbild dafür, wie man auch in schwierigen Umständen Gott vertraut und sich eben auf das Positive, auf das Gute fokussiert. Und von Paulus konnten sie lernen, empfangen, hören, sehen. Was für ein ermutigendes Beispiel war er doch für diese Gemeinde. Und liebe Geschwister, auch wir sollten Ausschau halten nach guten, mutmachenden Vorbildern, nach Schwestern und Brüdern, die uns auf unserem Glaubensweg inspirieren, die wir vielleicht kennen und schätzen und die uns immer wieder ermutigen und aufhelfen, wenn unsere Energie nachlässt. Hast du ein solches Vorbild in deinem Leben? Wenn du niemanden hast, wenn dir jetzt niemand einfällt, dann bitte Gott, dir in dieser nächsten Woche zu zeigen, wer für dich so ein Vorbild sein könnte. Wir brauchen gute, mutmachende Vorbilder auf unserem Weg zum Ziel. Noch ein letztes sehen wir in diesem Textabschnitt. Paulus erwähnt am Ende von Vers 9 nochmal die Folge oder das Ergebnis diese zwei geistlichen Übungen. Die Folge: der Gott des Friedens wird mit euch sein. Wenn wir uns auf das Gute und Positive gedanklich fokussieren und einem mutmachenden Vorbild folgen, dann verheißt uns Gottes Geist durch Paulus hier, dass der Gott des Friedens mit uns sein wird. In Vers 7, den wir letzte Woche in der Predigt auch betrachtet haben, wird uns der Friede Gottes, der über unsere Gedanken wachen wird, verheißen und unser Innerstes bewahren wird, wenn wir uns für die Freude entscheiden und unsere Sorgen im Gebet abgeben. Und jetzt hier im Vers 9 wird uns sogar verheißen, dass der Gott des Friedens selbst uns begleiten wird. Er wird mit uns und in uns sein Werk tun. Der Gott des Friedens kommt uns zur Hilfe. Er steht uns bei, auch in den dunkelsten Stunden, auch dann, wenn wir ihn nicht sehen und nicht fühlen, wird er bei uns sein. Das ist hier die Verheißung. Und übrigens, diese Bezeichnung Gott des Friedens, die finden wir nur im Neuen Testament. Wir, die wir im Neuen Bund leben, die wir Christen sind, weil wir das vollbrachte Erlösungswerk von Jesus Christus angenommen haben und verbunden sind mit unserem verherrlichten Herrn, der uns jetzt auch zu Rechten Gottes vertritt. Wir haben diesen Gott kennengelernt als den Gott des Friedens. durch Jesus Christus haben wir Frieden mit Gott, dem Vater. Jesus ist unser Friedefürst. Das haben wir heute hier übrigens gefeiert. Wie meistens jeden zweiten Sonntag, wenn wir Abendmahl haben. Wir können diesen Frieden spüren und genießen, sogar dann, wenn unsere Augen mit Tränen der Betrübnis gefüllt sind. Dennoch kann der Friede Gottes in unseren Herzen sein. Als letzte Woche diese Sorgenwelle mich plötzlich umspülte, kam auch ein Brief ins Haus von Günther Schulz, der übrigens in 2 Wochen dieses Seminar bei uns auch machen wird. Ein guter Freund unserer Gemeinde, auch ein guter persönlicher Freund. Dieser Brief enthielt eigentlich eine Spendenbescheinigung. Das ist jetzt die Zeit, wenn die Spendenbescheinigungen oft verschickt werden. Aber im Briefumschlag neben dieser Spendenbescheinigung befand sich auch diese Karte, die Günther hinzugelegt hatte. Und darauf stand dieses Wort Vertrauen. Ich las dieses Wort und wusste sofort, der Gott des Friedens ist gegenwärtig. Und er möchte, dass ich loslasse, dass ich aufhöre, alles festhalten und kontrollieren zu wollen. Er will, dass ich seiner Führung einfach nur vertraue. Und ich öffnete die Karte und las: Der Blick nach vorne braucht Vertrauen und Verlässlichkeit, eine Zukunft mit begründeter Hoffnung. Und darunter stand der Vers aus Johannes 14, Vers 27. Meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den niemand auf der Welt geben kann. Seid deshalb ohne Sorge und Furcht. Auf diesen Gott wollen wir unseren Blick richten, auch in dieser nächsten Woche. Diesem Gott wollen wir vertrauen, jeden Tag. Wir können uns auf ihn verlassen, egal was kommt. Er ist der Gott des Friedens und er ist mit uns. Das ist begründete Hoffnung. Lass uns beten. Lieber Herr, ich möchte dir danken für dein wunderbares Wort, das du uns geschenkt hast durch deinen Diener und Knecht, dem Apostel Paulus. Auch heute noch hat dieses Wort an Aktualität und Brisanz nichts verloren. Es spricht in unser Leben hinein. Es holt uns ab in unseren unterschiedlichen Alltagssituationen. Und Herr, heute hast du uns erneut gesagt, dass wir ja nicht nur unsere Sorgen im Gebet ablegen sollen, das müssen wir täglich tun, sondern dass wir auch ganz gezielt unseren Fokus, unsere Gedankenwelt auf das richten, was gut ist, was positiv ist, rein, verlässlich, unanstößig, gerecht, lobenswert, liebenswert. Herr, im Grunde, dass wir unseren Blick auf dich richten, auf dein Wort, auf das, was du uns sagst, dass es einfach gut für uns ist. Herr, und dass wir dankbar sind für jeden gegenwärtigen Augenblick, den du uns schenkst. Das heute, die Gegenwart, ist ein Geschenk an uns. Und wir müssen uns nicht Gedanken machen über das Unvorhersehbare. Morgen, Wir müssen nicht ständig fragen, was wäre wenn, sondern einfach im Vertrauen auf dich blicken. Und im Vertrauen wissen, du bist der Gott des Friedens. Und du wirst uns zum Ziel bringen und uns immer wieder die Ängste und die Sorgen abnehmen. Herr, du heilst unsere Seele. Du bist unser Schild, auch gegen die feurigen Pfeile der Sorge und des Zweifels. Und so wollen wir Schritte wagen im Vertrauen, auch in dieser nächsten Woche. Und mit dir einfach unterwegs auf diesem Weg gehen. Du bist der Gott des Friedens, der uns begleitet. Und lass jeden von uns hier diese Erfahrung machen, dass wir sicher sind an deiner Hand, an der Hand des Gottes, der uns den Frieden schenkt.